Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass wir wieder hier sind, weil wir waren ja erst vor einer Woche hier zum Ostergottesdienst. Und da haben wir das wichtigste Fest für uns Christen zusammen gefeiert. Wir hatten drei Taufen, das war wirklich eine wunderbare Zeit. Und es ist einfach immer wieder toll, auch hier Gast sein zu dürfen. Und Edmund hat hier über die zentrale Hoffnung für uns Christen gesprochen, über das Evangelium. Dass Jesus, der Sohn Gottes, Gott selbst, in diese Welt gekommen ist, um für uns zu leben, um am Kreuz für dich und mich, wenn du ihn als Herrn und Retter angenommen hast, zu sterben und wieder aufzuerstehen. Und dann war er noch 40 Tage mit den Jüngern in der Welt, hat sie gestärkt, sie zugerüstet für all das, was kommen soll, und ist dann, das feiern wir auch bald, in den Himmel aufgefahren. Und er sitzt zur Rechten Gottes, und von dort wird er irgendwann wieder zurückkommen, zu dem Zeitpunkt, den Gott festgesetzt hat. Das kennen wir aus dem Glaubensbekenntnis, und das ist wirklich wunderbar kompakt, die Hoffnung, die wir haben, das Evangelium. Aber hast du dich schon einmal gefragt, wieso Gott dich nicht direkt in den Himmel geholt hat, nachdem du dich für Jesus entschieden hast? Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Und wenn wir unser Leben ansehen, ja, uns geht es gut, mir geht es gut, den meisten von euch, behaupte ich, geht es im Vergleich der Rest der Welt auch ziemlich gut. Und ich bin auch sehr dankbar, wie es uns geht. Wir können die Segnung auch genießen, wir dürfen ausruhen, so wie, wo ist er, Robert das vorhin gesagt hat mit dem Vers. Ja, Gott gibt uns die Dinge, dass wir sie genießen können. Aber was ist die andere Seite? Wie oft verunehrst du, wie oft verunehr ich Gott mit unserem Verhalten? Wie oft sind wir untreu? Und ich bin 30, bei mir ist das noch nicht so stark, aber was für Schmerzen hast du im Leben? Je älter du wirst, umso mehr tut weh. Wir verfallen. Ja, das ist die Realität. Ein Sterben am Stück, könnte man auch sagen. Wir erleben Anfeindungen. Ich weiß nicht, wie das bei dir auf der Arbeit ist. Vielleicht wirst du beleidigt, gemobbt, nur weil du Christ bist. Und das ist alles nichts, wo wir uns eigentlich dran freuen können, oder? Überleg mal all den Schmerz, die Tränen, wenn du Menschen verlierst. Ob sie Christen sind oder nicht. Das tut weh. Und all die quälenden Warum-Fragen. Warum ist Belgien passiert? Warum ist Paris passiert? Warum sind all diese Dinge passiert? Im Himmel haben wir diese Fragen nicht. Im Himmel sind das keine quälenden Fragen mehr, weil wir dort in der Gegenwart Gottes sind, weil wir dort Frieden haben, weil dort sämtliche Tränen abgewischt werden und dein Rücken tut auch nicht mehr weh. All das ist vorbei. Aber wieso sind wir hier? Ist doch wirklich eine berechtigte Frage. Und der Grund ist eigentlich relativ einfach. Wir als Gemeinde weltweit haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag von Jesus in dieser Welt. Aber die Frage ist, was ist dieser Auftrag? Wenn wir eine Studie machen würden und uns die Gemeinden ansehen, was sehen wir? Wie dieser Auftrag aussehen könnte? Gottesdienste ausrichten, zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Das machen wir heute. Soziale Projekte. Könnte auch mit dazugehören. Feste und Programme. Manchen Gemeinden könnte man sogar nachsagen, dass ihr einziger Auftrag ist, die Tradition noch zu wahren. Aber wäre auch eine Möglichkeit. Oder Ethik vertreten. Hier in Deutschland ist das nicht so häufig, dass Pastoren in Talkshows sind. Aber in Amerika sind sie auch zum Teil die Ethikwächter. Und es gibt auch einige scheinbar biblische Möglichkeiten, denen wir als Auftrag sehen können. Die Gemeinschaft unter Christen, da werdet ihr noch im Johannesevangelium kommen, zu Kapitel 13, wo das wirklich betont wird und auch hinterher. Gemeinschaft ist ein Teil, aber ist das der Auftrag? Oder gesunde biblische Lehre, um Gläubige im Glauben zu stärken, in Epheser 4. Ist das der Auftrag vielleicht? Wir finden das ja in der Bibel. Oder ganz oben steht, Gott zu loben. Offenbarung 4 finden wir das auch, dass es elementar wichtig ist für uns als Gemeinde. Aber das ist eher der Zweck. All das ist nicht wirklich der Auftrag, sondern den finden wir in Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Und wenn ihr, und das habe ich am letzten Mal vergessen, wenn ihr noch keine Bibel habt, da hinten steht Christian, hebt eure Hand und er bringt euch gerne eine. Da ist auch eine Hand. Hat sich gelohnt, das zu sagen. Und dann schlagt mit mir Matthäus 28 auf, die Verse 16 bis 20. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Und das ist einer der wichtigsten Abschnitte in der gesamten Bibel, behaupte ich. John MacArthur hat einmal gesagt, wenn ein Christ das gesamte Matthäusevangelium versteht, bis auf diesen abschließenden Abschnitt, verpasst er den Punkt des gesamten Buches. Dieser Abschnitt ist der Höhepunkt und Hauptschwerpunkt nicht nur von diesem Evangelium, sondern vom gesamten Neuen Testament. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass im breitesten Sinn der Hauptpunkt der ganzen Schrift hier ist, des Alten und des Neuen Testaments. Lasst uns zusammen einmal Matthäus 28 lesen. Matthäus 28, Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Wir werden uns diesen Text ansehen und als allererstes werden wir die Empfänger des Auftrages sehen, die Ermutigung für den Auftrag, den Inhalt und dann noch zuletzt die Kraft für den Auftrag. Man könnte auch sagen, das Komplettpaket, was den Auftrag der Gemeinde betrifft. Lasst uns mit den Empfängern, wie gesagt, anfangen. Das finden wir in den Versen 16 und 17. Wer waren die Empfänger des Auftrags? Wir lesen hier von den Elfen. Und wieso elf? Wenn ihr ein bisschen in der Bibel euch auskennt, wisst ihr, oder wenn ihr das Restaurant zumindest bei uns in der Ecke in Hahn kennt, es waren mal 12 Apostel. Was ist passiert? Einer aus ihrer Mitte hat Jesus verraten und sich umgebracht. Einer, der so eng vertraut war mit Jesus und auch mit ihnen. Was für ein Schock muss das gewesen sein? Versetzt euch mal in diese Situation. Das hat sie komplett aus der Bahn geworfen. Sie haben all diese Lehren mitbekommen, gemeinsam. Sie haben das Brot geteilt, gemeinsam. Sie waren Tag und Nacht zusammen und dann sowas. Und sie haben auch die Anfeindungen alle zusammen durchlebt. Und dann ist Jesus am Kreuz gestorben. Und sie hatten ein ganz anderes Bild vom Messias. Das war nicht ihre Hoffnung gewesen. Sie hatten das Bild, wenn der Messias kommt, wird er uns von der römischen Herrschaft befreien. Und obwohl Jesus ihnen immer wieder gesagt hat, nein, das ist nicht das, was passieren wird. Ich bin für was anderes in diese Welt gekommen. War es das, woran sie gedacht haben? Das war ihre Hoffnung gewesen. Und sie haben dann gesehen, wie er auferstanden ist. Wir freuen uns. Aber was für ein Schock ist das im ersten Moment gewesen? Auf einmal den Auferstandenen wiederzusehen. Lasst uns zusammen einmal Johannes 20 lesen, als Beispiel, wie eine dieser Begegnungen war. Johannes 20, Vers 19 und 20. Und 20. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Sie wurden nicht froh, als auf einmal jemand bei ihnen in der Tür stand. Sie hatten Angst vor den Juden, haben sich versteckt. Sie waren fertig, verwirrt. Aber als er da war und sie verstanden haben, was passiert war, haben sie wirklich neue Freude gekriegt. Und auch Thomas war hierbei, der gezweifelt hat. Er hat gezweifelt, dass Jesus überhaupt auferstanden ist. Man könnte auch sagen, er war in einem tiefen Loch. Und das, obwohl er eigentlich vorher so mutig war. Wir lesen dann hinterher in Vers 26 und 28, und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drin und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Im Grunde genommen kam er nochmal für Thomas. Und hinterher in Johannes 21 lesen wir davon, wie er den Jüngern am See von Tiberias noch erschienen ist. Und er hat Petrus wieder aufgerichtet, weil Petrus ihn verleugnet hat. Ihm ging es nicht gut, obwohl er Jesus gesehen hat wieder. Er hat sich vieles nicht zugetraut. Wir denken oftmals, die Apostel waren tolle Helden. Es waren starke Männer, nie gezweifelt, alles super. Aber sie waren wie du und ich. Sie haben gezweifelt. Sie haben Angst gehabt und waren unsicher. Sie sahen alle Hoffnung zerstört. Und wie verwirrt wärst du gewesen? Ich weiß nicht, was du dir für dein Leben vorstellst, aber bei mir ist das oftmals so: Mein Plan für mein Leben ist oft anders wie Gottes Plan. Und das kann mich verwirren. Und ich denke, dich auch. Es kommt oftmals so viel anders, wie man denkt. Und im ersten Moment nicht besser. Am Ende dürfen wir wissen, wie Spurgeon einmal gesagt hat, dass Gott uns nie das wirklich Gute vorenthält, sondern nur uns etwas wegnimmt, um uns das wahre Gute zu geben. Das dürfen wir dann hinterher wissen. Aber in der Situation, wenn du deinen Job verlierst, was denkst du? Ich hatte einen anderen Plan, könnten wir da was ändern? Und diese Jünger hatten auch einen anderen Plan. Sie wussten nicht mehr, wo sie dran waren. Ihre Welt hat sich von links auf rechts gedreht. Und neben den Elfen waren wahrscheinlich noch andere da. Wir lesen vorher in Matthäus 28, 10, dass es an alle Jünger gehen sollte, dass sie zu diesem Berg kommen. Und es kann gut sein, dass es die mehr als 500 waren, von denen Paulus in 1. Korinther spricht. Darüber kann man diskutieren, muss man nicht. Ich glaube es. Und soll ich euch sagen, wieso ich das glaube? Weil diese Jünger genauso verwirrt waren. Und weil vieles dafür einfach von der Schrift her spricht. Und diese Jünger brauchten genau diese Worte auch. Sie waren voll mit Warum-Fragen. Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Warum will er uns jetzt alleine lassen? Und warum richtet er das Reich Gottes nicht jetzt auf? Wir haben doch jetzt die Probleme. Und die Pharisäer werden uns auch noch jagen. Was ist hier los? Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und ich denke, die meisten von uns auch. Nur was haben sie gemacht? Jesus hat ihnen befohlen, an diesen Ort zu kommen. So weit weg von Jerusalem. Das sehen wir oftmals nicht. Meine Frau hat noch gesagt, wo ich die Predigt vorbereitet hatte, mit dem Auto sind das 2, 2,5 Stunden. Zu Fuß ein bisschen länger. Und das macht man nicht mal eben so, wenn es einem schlecht geht und hoffnungslos ist. Sondern sie haben sich überwunden, dorthin zu gehen und gehorsam zu sein. Und dort waren sie auch erstmal in Sicherheit. Und Jesus konnte sie dort treffen. In Jerusalem, wenn das wirklich diese mehr als 500 waren, wo hätten die sich versammeln sollen? Da gab es keine Möglichkeit, aber dort waren sie sicher. Und er konnte sie für das stärken, was kommen soll. Sie geben uns hier wirklich ein Vorbild, die Nähe Jesu zu suchen, egal in welcher Zeit, und zu gehorchen. Die haben sich sicherlich nicht danach gefühlt, komm, lasst uns reisen und wandern. Aber sie haben es gemacht. Aber lasst uns weitersehen, wie sie hier reagiert haben. Sie haben angefangen anzubeten. Sie haben ihn angebetet. Und für Juden war das klar, was es bedeutet. Sie haben ihn damit als Gott bekannt. Sie haben gesagt, du bist Gott. Aber wir lesen auch noch was anderes hier. Etliche zweifelten. Wenn es von den 11 ist, ist es genauso, wie wenn es von den 500 ist. Es gab eine Menge von ihnen, die wirklich gezweifelt haben an all dem. Und verwechselt das mit einer Sache nicht. Das ist nicht Unglaube. Zweifel ist an sich nichts Schlechtes. Sondern wenn wir durch Zweifel gehen, stärkt es hinterher den Glauben. Wir wissen nicht genau, was alles ihre Zweifel ausgemacht hat. Wir können es uns nur vorstellen. Das sind Mutmaßungen, die ich von hier vorne anstelle. Das sind die Fragen, die ich mir stellen würde. Aber du kannst dich ganz persönlich fragen, was sind deine Zweifel heute? In welcher Situation stehst du? Wo zweifelst du an Gottes Plan? Welche Umstände in der Welt lassen dich verzweifeln, beunruhigen dich, lassen dich vielleicht nicht schlafen? Es gibt so viel, was uns wirklich wachhalten kann, was uns beunruhigen kann, was uns entmutigen kann. Und genau damit hatten die Jünger zu kämpfen. Aber wie sollten sie so, als kleine Gruppe, weil auch 500 ist nicht die Riesengruppe für damals gewesen, einen Auftrag annehmen und ausführen? So ein kleiner Haufen von Leuten, die Zweifel hatten, die Angst hatten, die sich eingeschlossen haben. Wie funktioniert das? Gott hat sie, bevor sie diesen Auftrag bekommen haben, erstmal ermutigt, damit sie wirklich gegen diese Zweifel kämpfen konnten und treu den Auftrag ausführen können. Und das ist auch eine Ermutigung für dich und mich heute. Es ist eine einmalige Ermutigung, die wir wirklich nur von Gott bekommen können. Lasst uns nochmal Vers 18 lesen. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Was macht Jesus hier? Er lenkt den Blick der Jünger von der Situation auf sich. Und eigentlich ist das nicht sehr trostreich. Wenn ich das machen würde, kein Problem, seht auf mich, alles gut, funktioniert nicht. Das ist kein Trost, wenn du die Arbeit verlierst, wenn du einen geliebten Menschen verlierst, wenn du Eheprobleme hast, auf mich zu sehen. Nein. Aber auf ihn. Auf ihn zu sehen, ist das Ermutigendste, was du machen kannst in all den Situationen. Weil er ist der Allmächtige. Ihm ist alles in seine Hand gegeben. Und er betont hier auch, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gehört. Es gibt keinen Bereich, wo er keine Macht hat. Er, der alles in seiner Hand hält, und das haben wir zu Ostern gefeiert, das ist der, der in die Welt gekommen ist, um am Kreuz zu sterben, um aufzuerstehen, um dein Retter zu sein. Das müssen wir uns vor Augen halten. Was ist das Evangelium? Wir brauchen das nicht nur, um einmal zum Glauben zu kommen und das war's. Ja, wenn du Jesus nicht kennst, musst du zuhören. Das ist die frohe Botschaft. Du bist ein Sünder. Du bist dem Gericht Gottes sicher reserviert. Du wirst gerichtet werden, genauso wie ich gerichtet worden wäre. Aber Gott rettet. Gott selbst ist in diese Welt gekommen, um am Kreuz für deine Sünden stellvertretend zu sterben. Das ist die frohe Botschaft. Und aufzuerstehen. Wenn deine Sünden oder meine Sünden zu schwer gewesen wären, er wäre immer noch im Grab. Gott hat das angenommen, was er getan hat. Das ist die frohe Botschaft. Und genau dieser Jesus sagt zu dir und mir, sieh auf mich. Egal, welche Zweifel du hast, egal, wo du gerade drin steckst. Und das sagt er zu diesen Jüngern, die komplett aus ihrer Welt gerissen wurden. Er ist der Allmächtige. Wie kannst du diesem Gott nicht vertrauen, der für dich gestorben ist? Apostelgeschichte 20, 28, da müsst ihr nicht hinblättern, sagt, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Ich weiß nicht, ob deine Übersetzung was anderes sagt. Die Schlachter übersetzt es hier wunderbar. Durch sein Blut. Gott ist Geist, aber er ist in Jesus Mensch geworden und sein Blut ist für dich und mich vergossen. Und mit dieser Ausrichtung auf ihn, auf das, was er getan hat, auf das, dass er lebt, auf dieser Grundlage sagt er nun, so geht nun. Und Albert Barnes, ein bekannter Theologe, hat einmal es so ausgedrückt, weil alle Macht mein ist, geht, ich kann euch verteidigen. Die Welt ist unter meiner Kontrolle. Auch wenn ihr schwach seid, bin ich doch stark. Auch wenn euch viele Ängste und Gefahren begegnen werden, kann ich euch doch verteidigen. Weil er unser Herr ist, können und sollen wir diesen Auftrag ausführen. Und lasst uns diesen Auftrag jetzt gemeinsam ansehen. Matthäus 28, Vers 19 und den ersten Teil von Vers 20. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Wir sollen zu Jünger machen. Das bedeutet nicht nur, das Evangelium zu verkünden, dass Leute zum Glauben kommen. Das ist der Anfang. Und hier hört es oftmals auf. Wie eifrig bist du bei deinem Nachbarn, komm mit in den Gottesdienst, wenn er nicht gläubig ist. Oder bei deinem Arbeitskollegen. Und hinterher so nach dem Motto, Gott hat Gnade geschenkt, super. Wie oft triffst du dich noch mit ihm? Hilfst du ihm, so weit im Glauben zu kommen, wie du heute bist? Wie investierst du dich in das Leben von anderen? Weil das hier ist hier keine Option. Überlegt euch vielleicht, Menschen zu Jüngern zu machen. Das ist ein Befehl, das ist ein Auftrag. Wenn wir nicht zu Jüngern machen, sind wir nichts anderes wie ungehorsam. Das ist hart, aber es ist die Realität, was Jesus hier sagt. Und wir dürfen keinen der drei Aspekte vergessen hier. Er ist sehr sorgfältig in dem, was er uns hier sagt. Und lasst uns diese drei Aspekte, die dazugehören, wie wir zu Jüngern machen, gemeinsam durchgehen. Das erste ist, wir sollen gehen. Fällt vielleicht nicht so sehr auf, im Griechischen schon. Wir sollen gehen. Das bedeutet, du und ich sollen aktiv werden. Es gibt Gemeinden, die Evangelisation in den eigenen Räumen machen. Ich weiß, ihr gehört da nicht zu, bin ich sehr dankbar für. Aber ich frage mich manchmal, was für eine Idee dahinter steckt, Leute in die eigenen Reihen nur einladen zu wollen. Hier steht, geht, nicht bleibt und wartet, bis die Leute kommen. Sie kommen nicht. Wir müssen rausgehen. Wir müssen in die Welt hinausgehen. Wir müssen in unser Umfeld hinausgehen. Evangelisation ist nicht einfach nur ein Predigen vom Pult hier vorne, sondern mit unserem Leben. Auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, bei Freunden, in der Familie. Und Gott segnet das so enorm. Guckt euch in eurer Familie um. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber oftmals benutzt Gott die eigene Familie, um das Evangelium weiter hinauszutragen in weitere Teile der Familie. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht der erste Gläubige in der Familie wart. Wie viele sind mittlerweile gläubig? Und wenn es noch nicht so ist, es können sehr viele gläubig werden. Und das ist dein Umfeld. Wirk dort mit dem Evangelium. Es gibt so viele, die nicht errettet sind. Wir haben letztens eine Liste gemacht von den Menschen, die wir kennen, Gläubige und Nichtgläubige. War nicht wenig. Und selbst ich habe mir daran gedacht, irgendwie hast du doch noch was zu tun, oder? Wir haben was zu tun. Und Jesus spricht hier auch, dass wir in die Welt hinausgehen sollen. Und ich möchte hier mal eine Lanze brechen. Das ist kein heiligerer Dienst wie das, was du hier tust. Es gehört zum Auftrag mit dazu. Aber wir werden, wenn es weiter so geht, irgendwann Missionare aus Afrika, aus Asien zurückkriegen, weil wir hier das Evangelium nicht mehr haben. Amen. Das müssen wir. Danke. Das müssen wir wieder vorantreiben. Wir brauchen in Deutschland das Evangelium, genauso wie in der ganzen Welt. Und das tun wir wie? Er nennt hier als zweites den Punkt, dass wir taufen sollen. Das hatten wir vor wenigen Tagen. Wunderbar. Und ich hoffe, dass die meisten von euch noch wissen, was die Taufe bedeutet. Ich möchte es trotzdem noch mal kurz zusammenfassen. Sie ist ein öffentliches Bekenntnis vom Glauben. So kann man das sehr klar und einfach ausdrücken. Du sagst, ich gehöre zu Jesus. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, wie Petrus zu Pfingsten gepredigt hat und danach die Menschen gefragt haben, was sollen wir tun? Und einer der Teile war, dass sie sich taufen lassen sollen, dass sie sich zu dem bekennen, an den sie glauben. Und diese Taufe drückt aus, dass wir mit Christus begraben sind und mit ihm auferstanden sind. Wir leben in ihm. Wir haben eine Hoffnung, weil er lebt. Und das soll zu einem neuen Leben führen, weil du eine neue Schöpfung bist. Und genau das ist der dritte Teil von dem Auftrag. Das, was so oft vergessen wird, was so oft auch richtig schwer ist. Es ist ja nicht so, dass die Gemeinden es einfach nur vergessen, sondern es ist eine schwere Arbeit, wo wir gemeinsam als Gemeinden wirklich uns investieren müssen. Hier steht, wir sollen sie lehren, alles zu halten. Nochmal, der Auftrag ist nicht erfüllt, wenn jemand zum Glauben kommt, wir zusammen Kaffee trinken, Hauskreis haben und das Evangelium von vorne predigen, guten Lobpreis haben, das reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Ein paar Traktate verteilen in der Fußgängerzone ist ein Anfang, reicht auch nicht. Und ich mache sowas nicht gerne, muss ich sagen. Aber das ist nicht das, worauf es ankommt, sondern wir sollen ineinander investieren, wirklich helfen zu wachsen. Du und ich müssen hier auch aktiv werden. Und das gilt für jeden. Für jeden Einzelnen. Oder gehörst du nicht zur Gemeinde? Doch. Wenn du an Jesus glaubst, gehörst du dazu. Und das kann wirklich auf sehr einfache Art und Weise sein und es kann sehr intensiv sein. Es kann ein gemeinsames Lesen von Büchern sein. Wisst ihr, was ich für gute Zeiten hatte, wo ich teilweise mit Menschen Bücher gelesen habe? Was auch mich gesegnet hat? Oder Glaubenskurse. Ihr könnt solche Dinge leiten, ihr könnt solche Dinge kaufen. Aber ergreift die Initiative. Und es geht natürlich auch so weit wie Seelsorge. Seelsorge, um das mal runterzubrechen, bedeutet nichts anderes, wie zuzuhören und auf das zu hören, was Gott dazu sagt. Klar, es kann nicht jeder und es muss auch nicht eine Last für jeden sein. Aber wir sollen einander helfen. Und wenn es einfach nur ist, ich weiß keine Antwort darauf, lass mich, Edmund heute nicht, aber lasst mich einen der Leiter fragen oder Leute fragen, wo ich genau weiß, sie haben eine Antwort darauf. Sie können dir helfen. Gebetsgemeinschaften. Ich genieße das, wenn ich morgens hier hinkomme zu euch und dann in diesen Raum hineingehe. Aber dafür braucht man diesen Raum nicht. Dafür braucht man nicht den Sonntag. Trefft euch, betet miteinander. Wir sollen das Leben aktiv teilen und einander ermutigen, das Evangelium wirklich zu leben. Rechenschaft geben. Ich mache das mit meinem besten Freund und mit meiner Frau zum Beispiel, was die Arbeit betrifft. Ist nicht immer einfach. Und ich brauche das. Du brauchst das. Wir dürfen nicht einschlafen. Die Menschen sollen nicht nur einfach alles wissen, über das Evangelium, über das, was in der Bibel steht. Oftmals erweckt das den Anschein, als ob das reicht, sondern sie sollen es leben. Jüngerschaft ist nicht nur ein Unterrichten vom Wissen. Und nochmal, der Auftrag ist enorm schwer. Und jeder, der sich wirklich in die Gemeinde investiert, weiß, wovon ich rede. Es ist schwer. Es ist eine schwere Last. Aber das Evangelium soll und muss das Leben beeinflussen. Und wir dürfen auch einfach nicht übersehen, wir haben diesen Auftrag nicht bekommen, weil es automatisch bei jedem passiert, dass er wächst. Wenn Leute zum Glauben kommen, sind sie anfällig für sämtliche Dinge. Angefangen bei ihrem eigenen Herzen, was voller Sünde ist. Was für Fehler ich am Anfang gemacht habe. Und ich hatte am Anfang nicht viele, die mir geholfen haben. Ich habe Christen getroffen, die wirklich vom ganzen Herzen auf Jesus sich ausrichten wollten. Die Dinge getan haben, wo ich gedacht habe, bitte. Und dieses Bitte kam aus meinem stolzen Herzen, weil ich war nicht anders. Wir brauchen einander, wir brauchen diese Hilfe. Und du kannst diese Hilfe für deinen Nachbarn sein, der neben dir sitzt vielleicht. Denk nach, bete darüber, investier dich. Es kann enorm schwer sein. Und wir brauchen eine in Glauben wachsende Gemeinde. Es ist schön und gut, wenn es mehr werden. Aber wahrer Wachstum geschieht im Herzen. Wahrer Wachstum geschieht da, wo Gott mit seinem Geist wirkt. Und bei euch gibt es tolle Dienste. Ich finde es wirklich toll, was ihr macht. Und es geht nicht darum, dass ihr da euch noch mehr einfallen lassen müsst. Ich weiß gar nicht, ob ihr zurzeit noch Fußball spielt, aber fand ich auch eine super Idee. Da ist er. sondern es geht darum, was machst du als Einzelner? Nicht als Gemeinde. Sag nicht, wir haben in der Gemeinde genug. Es gibt genug beim Kaffee, es gibt genug beim Türdienst, es gibt genug. Eine Seelsorge gibt es nicht übrigens. Aber geht voran. Die Gemeinde braucht euch. Jesus will, dass ihr hier etwas tut. Und es kann das Simpelste sein. Es ist so eine verheerende Krankheit, Gemeinden zu sehen, die so den Sprung für die nächste und übernächste Generation verpassen. Gemeinden sterben aus, wo nicht die Gemeinde gemeinsam dient. Und nochmal, aller Anfang ist schwer. Aber Vers 20 redet dann hinterher weiter von der Kraft, die wir dafür bekommen. Lasst uns Vers 20 den zweiten Teil noch lesen. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende der Weltzeit. Er ist bei uns. Er ist bei uns. Er lässt dich und mich nicht alleine. Das darfst du auch lauter sagen, das Amen. Gut. Und nochmal, das wäre kein Trost, wenn Jesus nicht Gott wäre. Aber er ist Gott. Er ist da. Und er ist auch nicht mehr begrenzt auf eine Region. Er hat den Jüngern gesagt, es ist gut, wenn ich zum Vater gehe. Wieso? Weil er dann bei uns allen ist. Weil er bei seiner Gemeinde ist. Es gibt keine Situation, egal wie schlimm sie ist, wo du alleine bist. Er ist bei uns. Und es müssen auch nicht zwei oder drei in seinem Namen versammelt sein. Wenn du alleine betest, ist er da. Wenn du weinst, ist er da. Wenn du einen Nervenzusammenbruch kriegst, ist er da. Du musst nicht noch sagen, kannst du bitte kurz rüberkommen? Ich glaube, er ist nicht gerade erreichbar. Er ist immer zu erreichen. Er ist nicht irgendeiner dieser indischen Götter, den du erstmal ein bisschen Futter hinstellen musst, dann anklopfen musst, ob sie vielleicht da sind. Das ist er nicht. Er ist da. Und er ist die Kraft für den Auftrag. Er leitet dich. Und das tut er durch sein Wort zuallererst. Sein Wort gibt dir Halt und Weisheit. Du musst auch den kennenlernen, der bei dir ist. Für mich wäre meine Ehe bei Weitem nicht so schön, wenn ich meine Frau nicht kennen würde, sondern sie die ganze Zeit ignorieren. Und wir hätten ein großes Problem, glaube ich. Aber wie oft ignorieren wir ihn? Wie oft ignorieren wir das, was er für uns getan hat, was er für uns tut, wer er ist? Deswegen müssen wir sein Wort suchen. Wir müssen uns im Gebet zu ihm ausstrecken. Und auch die Gemeinschaft ist ein enormer Teil. Galater 6,2 heißt es, einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Einer trage des anderen Lasten. Einer ist nicht definiert. Ein Ältester? Ein Diakon? Wir alle. Wir alle sollen einander helfen, diese Lasten zu tragen. Und wo uns die Weisheit fehlt, dürfen wir ihn um Weisheit bitten. Ich weiß nicht, ob ihr diese Bibelstelle vor Augen habt, aber ich liebe diese Bibelstelle. Schlagt mit mir einmal Jakobus 1 auf, Vers 5. Jakobus spricht hier von schweren Zeiten, von Zeiten der Anfechtung. Und was sagt er hier in Vers 5 dann? Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Gott gibt dir die Weisheit, wenn du sie suchst. Und das brauchen wir so oft. Wir sind abhängig von ihm. Und wenn es schwer ist, wenn die Umstände hart sind, gibt er dir Trost und Halt. Er ist da. Und jeder Gemeindeleiter lernt, wie schwer das sein kann, sich in die Gemeinde zu investieren, den Zorn von anderen auf sich zu ziehen und wirklich durch schwere Situationen zu gehen. Ich hatte ein Interview mit einem, nein, das war nicht ein Interview, es war ein Vortrag auf einer Seelsorgekonferenz gehört, wo ein Ältester einen Telefonanruf abgespielt hat, was er übrigens durfte, von jemandem, der ihm nicht sehr gewogen war. Drücken wir es so aus. Er hat gesagt, du wirst es bereuen. Ich mache nicht nur die Gemeinde fertig, ich mache dich fertig, deine Familie, alle, die du kennst. Ich nehme dir dein Leben weg. Wieso? Weil er einen Ehebruch gelebt hat und Drogen genommen hat. Er hat gesagt, lass mich in Ruhe. Wenn du mich vorne vorstellst als derjenige, der in Sünde lebt, ich mach dich fertig. Das war ein Diakon in der Gemeinde. Aber soll ich euch was sagen? Was passiert ist? Diese Gemeinde ist diesen Weg trotzdem weitergegangen, war treu. Und dieser Mann, und da möchte ich einen Arm hören, ist heute wieder Diakon in der Gemeinde. Gott hat ihn wiederhergestellt. Weil das ist das, woraus wir wirklich leben können, aus der Gnade, aus dem Trost, den wir in Christus haben. Aber wenn du in dieser Situation erstmal bist, es kann so hart sein. Und auch wenn du ein Zeugnis auf der Arbeit bist für Christus, kann es hart sein. Aber das hat Christus uns nie verschwiegen. Er hat gesagt, dass die Welt euch hasst, dass wir Hass erfahren, weil wir zu ihm gehören. Aber er ist bei dir. Wir sollen Frieden haben, den die Welt nicht kennt, weil es ein Frieden ist, der nur bei ihm zu bekommen ist. Wir haben Trost an allen Tagen bis an das Ende der Weltzeit. Es gibt keinen Tag, wo er nicht da ist. Er schläft nicht, ist nicht zu beschäftigt. Er ist da. Und das gilt für die ganze Zeit nach seiner Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft. Er ist da. Und genau deshalb können wir auch seinen Auftrag ausführen. Wir sollen die Verlorenen erreichen und wirklich einander helfen, in der Beziehung zu Jesus zu wachsen. Und werdet wirklich immer weiter zu genau dieser Gemeinde. Investiert in diese Gemeinde, in euer Umfeld. Verkündet das Evangelium, was anfängt bei dem Gericht Gottes, aber auch bei Gottes Rettung in Jesus. Aber lasst sie da wirklich nicht stehen, sondern helft ihnen, immer weiter zu wachsen. Predigt weiter fortlaufend das Wort. Baut die Dienste aus, helft einander. Beim Männerfrühstück und Frauenfrühstück wirklich sprecht praktische Themen weiter an. Die Leute wollen wissen, was das Wort Gottes zur Arbeit sagt, zur Ehe, zur Familie, wie du deine Kinder erziehst. Helft einander. Und Jay Adams hat einmal gesagt, und das hat mich in meinem Predigen unfassbar geprägt, wenn wir in der Vergangenheit bleiben, sind wir unrelevant. Wir müssen das Wort Gottes, genauso wie es da steht, für heute in unser Leben auch sprechen lassen. Und wir dürfen auch nicht im Himmel stecken bleiben, sondern wir müssen Gottes Wort in unser Leben reden lassen. Das brauchen wir als Gemeinde. Das heißt nicht, dass du mit jedem besten Freund werden sollst, dass ihr euch alle in die Arme fallen sollt. Aber helft einander. Vergesst nie dabei, Jesus ist auferstanden. Er hat alles in seiner Hand und er ist bei uns. Lasst mich zum Ende noch einmal beten. Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für diesen wunderbaren Trost, diese wunderbare Ermutigung, dass du an unserer Seite bist. Dass wir wissen dürfen, dass wir nie allein sind. Trotz diesem wirklich schweren Auftrag. Lass uns nicht durch Faulheit, lass uns nicht durch Bequemlichkeit uns davon abbringen lassen. Lass uns keine Angst haben, wirklich immer weiter ineinander zu investieren. Und Herr, ich bitte dich, dass die Leute, die dich auch heute nicht kennen, dass sie dich kennenlernen. Ihren Retter, ihren Herrn. Schenke du uns jetzt auch beim Abendmahl eine gesegnete Gemeinschaft und mal uns vor Augen, was du für uns getan hast am Kreuz und in der Auferstehung. Amen.